Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 7 bis 12.
Jetzt gehen wir weiter, Vers 15. Rahm und Honig wird er essen, wenn er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Rahm und Honig. Rahm ist ja das Beste von der Milch, oben ab. Und Honig, das sind ja die typischen Erzeugnisse des verheißenen Landes. 2. Mose 3, Vers 8. Ein Land, Eretz, Svat, Chalav und Wasch, das fließt von Milch und Honig. Und jetzt wird von dem Messias gesagt, wenn er kommt, er wird im Land geboren werden, dann wird er Milch und Honig essen, wenn er weiß, das Böse zu verwerfen. Nun, der Herr Jesus wurde als ein wirkliches Kind geboren. Er wurde ein wirklicher Mensch. Und darum lesen wir in Lukas 2, dass er also die Entwicklung ganz normal und natürlich gemacht hat, wie das jeder Mensch macht, vom Kleinkind an. Und darum steht da in Lukas 2, Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und Menschen. Nun, wann beginnt ein Kind zu unterscheiden zwischen Gut und Böse? Wann hat es eben diese Weisheit erreicht? Das ist natürlich noch nicht in der Zeit, wo man nur Milch, Muttermilch gibt, ja? Das ist ja gut, wenn das gibt, solange es geht. Von mir aus bis 3. Aber man muss natürlich aber einer gewissen Zeit schon Ergänzungskost geben, sonst ist es keine normale Entwicklung. Ja, und da kommt dann eben auch, dass man Kuhmilch trinken kann. Am Anfang sollte man das ja nicht bei den Babys, ja, man könnte sie töten. Aber das kommt dann dazu. Und jetzt wird hier gesagt, eben Rahm und Honig wird er essen. Also die Erzeugnisse des verheißenen Landes. Und das ist so, mit 2 Jahren herum kann ein Kind schon merken, das war jetzt falsch und das war richtig. So in dieser Größenordnung. Und das ist eben auch da, wo es beginnt, eben nicht mehr nur Babynahrung zu sich zu nehmen. Und dann wird gesagt, Vers 16, denn ehe der Knabe weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein vor dessen beiden Königen, die er graut. Der Herr wird über dich und über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tage, da Ephraim von Juda gewichen ist, den König von Assyrien. Das ist jetzt eine echt schwierige Stelle und ihr könnt mal nachlesen in allen möglichen Jesaja-Kommentaren, was dazu gesagt wird. Ja, aber jetzt ist das doch irgendwie für die Zeit von Ahas. Er muss keine Angst haben vor den 10 Stämmen und vor Syrien, denn noch bevor eben der Knabe weiß, dass das Gute zu erwählen, also so der Frist von 2 Jahren, ist das Problem erledigt. Und das kam wirklich so. Schauen wir mal schnell in 2. Könige. Also wir haben ja schon gelesen in 2. Könige 16, brauche ich nicht mehr zu wiederholen, wie dann der König von Assyrien kam, Vers 9, gegen Damaskus, und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir und Rezin tötete er. Da war das Problem Syrien erledigt. Aber Ahas hätte also keinen Bund schließen müssen. Das hätte Gott sowieso so geführt, dass innerhalb von etwa 2 Jahren das Problem gelöst worden wäre. Und schauen wir mal noch in 2. Könige 15, Vers 27. Im 52. Jahr Asaias des Königs von Juda wurde Pekach, der Sohn Remalias, König über Israel. Das ist eben dieser gefährliche Feind. Zu Samaria und regierte 20 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel sündigen gemacht hatte. In den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assyrien, und er nahm Ijon ein und Abel-Bet-Maaka und Janoach und Kedesh und Chazor und Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali, und führte die Bewohner nach Assyrien hinweg. Da wurde das Nordreich ganz massiv geschlagen und entvölkert. Noch bevor dann die wirkliche, endgültige Wegführung kam, 722. Nun, wie sollen wir das verstehen? Also, 2 Jahre nach der Geburt Jesu sollte das geschehen, oder eben jetzt in der Zeit von Ahas? Es gibt eine ganz einfache Lösung. Vers 16, auf dem Blatt, habe ich doch bemerkt, wie man diesen Vers übersetzen kann. Die sogenannte Jigdol-Form im Hebräischen, das kann sein ein Futur, Zukunft, kann aber auch sein, was wir nennen, ein Konjunktiv, eine Möglichkeitsform. Und darum kann man übersetzen mit Fug und Recht, denn ehe der Knabe wüsste, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen ihr graut. Gott gibt dem Haus Davids ein Zeichen, der Messias wird von einer Jungfrau geboren werden. Und er wird dann ganz normal wie ein Kind aufwachsen. Und eben so mit 2 Jahren wird er Rahm und Honig essen. Und diese Frist gibt an, wie lange es damals zur Zeit von Ahas noch gehen sollte, bis seine Angst endgültig beseitigt ist. Und der Schlag kommt über die 10 Stämme und der Schlag über Syrien. Das ist ganz natürlich. Also, das ist im Hebräischen eben so, dass die Futurform ist die gleiche Form wie die Konjunktivform. Und dann muss man vom Zusammenhang wählen, das ist jetzt klar Futurform, das ist jetzt die Möglichkeitsform. Meistens ist das ganz einfach, und dann gibt es manchmal Stellen wie hier, wo man sich überlegen muss, was jetzt da gemeint ist. Und so ist es 100% eine messianische Verheißung, so wie der Heilige Geist im Neuen Testament das auch uns vorstellt in Matthäus 1. Also in weniger als 2 Jahren kommt das Gericht über das Nordreich, und so ist das geschehen. Dann Vers 17 kündigt an, und diese Gefahr wird gebannt, Syrien und Nordisrael. Aber es gibt eine andere Gefahr, und die wird nicht gebannt. Und das nützt auch gar nichts, dass Ahas sich so demütig vor dem König von Assyrien unterworfen hat. Nein, das ist das große Problem, das kommen wird. Vers 17, der Herr wird über dich und über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind, seit dem Tag, da Ephraim von Juda gewichen ist. Der König von Assyrien. Und das wird jetzt in den weiteren Kapiteln in Jesaja ein ganz bedeutendes Kapitel sein. Der König von Assyrien. Die assyrische Weltmacht, vor der alle damals gezittert hatten. Der Ausdruck, seit Ephraim von Juda gewichen ist, bedeutet seit der Spaltung zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Ich war die 10 Stämme, die werden manchmal genannt Israel. Wohl nur die 10 Stämme. Im Gegensatz zu Juda, aber das war Juda und Benjamin. Ja? Einfach nominell Israel, nominell Juda. Und dann werden die 10 Stämme oft, ganz besonders in Hosea, genannt Ephraim. Und zwar, weil der Stamm Ephraim eine führende Rolle spielte in der Regierung der 10 Stämme. Der wird als führender Stamm eben stellvertretend für die 10 Stämme genannt. Also Ephraim ist dann das Nordreich der 10 Stämme. Also es wird so etwas Schlimmes kommen, wie es nie gewesen ist seit 976, als diese Spaltung stattgefunden hatte. Der König von Assyrien. Nun gehen wir weiter. Und es wird geschehen an jenem Tag oder zu jener Zeit. Da wird der Herr die Fliege, die am Ende der Ströme Ägyptens und die Biene, die im Lande Assyrien ist, herbeizischen. Ich war in der weiteren Geschichte, wird Assyrien wirklich zu einer Katastrophe? Die 10 Stämme werden ja völlig zusammengeschlagen und deportiert. Das habe ich schon erklärt. Und dann ist aber noch eine zweite Weltmacht, Ägypten. Und sehen wir, Israel war genau zwischen diesen beiden großen Weltmächten. Das alte Ägypten und das alte Assyrische Reich, das ein Zentrum in Nordirak hatte. Und jetzt wird hier wird Ägypten genannt, die Fliege am Ende der Ströme Ägyptens. Also da im Delta, das ist das Ende des Nils, da wo es dann ins Mittelmeer geht. Die Fliege dort und die Biene im Land Assyrien. Die werden wild, summend und dann eben auch stechend bei der Biene, werden die kommen. Und Israel wird viel Not erleben müssen. Vers 19, und sie werden kommen und sich allesamt niederlassen in den Tälern der steilen Höhen und in den Spalten der Felsen und in allen Dornsträuchern und auf allen Triften. An jenem Tag wird der Herr durch ein gedungenes Schermesser auf der anderen Seite des Stromes, auf der anderen Seite des Euphrats, durch den König von Assyrien das Haupt und das Haar der Beine abscheren. Ja, auch den Bart wird es wegnehmen. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass jemand eine junge Kuh und 2 Schafe füttern wird. Und es wird geschehen, wegen der Menge des Milchertrags wird ihr Rahm essen, denn Rahm und Honig wird jeder essen, der im Lande übrig geblieben ist. Also Gott wird Ägypten und Assyrien, die natürlich ständig in der weiteren Geschichte miteinander ein Problem hatten, und wenn die aufeinander knallten, dann war Israel als Puffer dazwischen. Das sollte also in der weiteren Geschichte verheerend werden. Und Gott wird Assyrien benutzen als Gericht über Israel, eben die Biene, die sticht. Und die Israeliten aus den 10 Stämmen, die wurden ja in die Gefangenschaft nach Assyrien gebracht. Und hier wird erwähnt, das Schermesser, also Haare, kahl scheren, die Haare am ganzen Körper scheren und auch den Bart. Und das war im alten Israel eine totale Schande, wenn der Bart einfach abgeschnitten wurde. Und das will also bedeuten, die werden eben als geschändete Gefangene, werden die abtransportiert werden nach Assyrien. Und das ganze Land wird dann so werden. Vers 21 nochmals. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass jemand eine junge Kuh und 2 Schafe füttern wird. Und es wird geschehen, wegen der Menge des Milchertrags wird der Rahm essen, denn Rahm und Honig wird jeder essen, der im Land übrig geblieben ist. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke von 1000 Silberschäkel waren, zu Dornen und zu Disteln geworden sein wird. Mit Pfeilen und mit Bogen wird man dorthin kommen, denn das ganze Land wird Dornen und Disteln sein. Und alle Berge, die mit der Hacke behackt wurden, dahin wirst du nicht kommen, aus Furcht vor Dornen und Disteln. Und sie werden ein Ort sein, wohin man Rinder treibt und welcher vom Kleinvieh zertreten wird. Also hier wird vorausgesagt, dass durch die Wegführung der 10 Stämme wird das Land nicht, wird die Landwirtschaft nicht mehr ordentlich durchgeführt werden. Und so wird alles, was früher Ackerbauboden war, wird eben durch Dornen und Disteln verwachsen werden. Aber es reicht wenigstens, wenn man eine Kuh hat und 2 Schafe, da kann man davon leben, weil die können da überall weiden, da wo eigentlich Ackerland war und wo man keine Tiere weiden lassen sollte. Gerade im Nahen Osten muss man das ja streng trennen. Wenn man Schafe und Ziegen auf Ackerland weiden lässt, in der kürzester Zeit wird das eine Wüste. Und darum hat man in Israel eben immer in der Wüste Judäa, wo man in der Winterzeit, Oktober bis April, da blüht alles auf, da kann man gut eben Schafe und Ziegen aufziehen. Und im übrigen Land, da hat man eben nicht Schafe und Ziegenzucht gemacht, sondern da hat man eben Ackerbau getrieben. Und so ist eben die Wüste Judäa, diese fruchtbare Wüste für Kleinviehzucht, das ist das Land, das von Milch fließt. Und das andere, da wo man Ackerbau macht, das ist das Land, das von Honig fließt. Und Dwasch meint eben nicht nur Bienenhonig, sondern auch alle möglichen Fruchtsäfte mit Datteln und allen möglichen Früchten, das wird auch Dwasch genannt. Und so bedeutet eben ein Land, das von Milch und Honig fließt, eben das Land, das gut ist. Ein Teil extra für die Ackerbauwirtschaft und das andere für die Kleinviehaufzucht. Und das Land ist so wunderbar konzipiert, dass es eben klar getrennt war. Weil hätte man das vermischt, dann wäre das Land eine Wüste geworden. Und jetzt wird aber hier erklärt, das ganze fruchtbare Land für die Ackerbauwirtschaft wird voll Disteln und Dornen werden und man kommt da gar nicht mehr richtig durch, aber die Kuh, die man noch hat und die zwei Schafe, man ist dann arm, nicht wahr? Das Land ist entvölkert. Aber diejenigen, die da übrig bleiben, die können davon leben, weil die Tiere haben überall genug zu fressen. Das ist die Aussage. Das Land wird verarmen, aber man kann trotzdem noch Rahm und Honig im verheißenen Land zu sich nehmen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 8. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit Menschengriffel, es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Und ich will mir zuverlässige Zeugen nehmen, Uriah den Priester und Zacharia den Sohn Jeberechias. Also, hier wird erklärt, diese Katastrophe mit den Assyrern, die kommt jetzt in nächster Zeit. Denken wir nochmals daran, Kapitel 7 war im Jahr 742 vor Christus. Und 20 Jahre später kam der Untergang von Samaria. Und darum hat Jesaja also diese Tafel nehmen müssen und musste darauf schreiben, es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Das alle wissen konnten sogar und von Zeugen bestätigt, das hat Jesaja wirklich gesagt, im Voraus. Und nachher kam es. Ja, das sollten sich die modernen Propheten merken. Sie könnten auch mal so amtliche Zeugen nehmen. Jawohl, das habe ich da gesagt. Und dann 10 Jahre später ist es nie geschehen. Ja, aber da wurde der wahre Prophet wirklich beglaubigt, musste Zeugen nehmen. Das kommt nun bald, diese Katastrophe, der König von Assyrien. Und es ist so gekommen. Vers 3. Und ich nahte der Prophetin. Jetzt erfahren wir, dass Jesaja verheiratet war. Ja, ich meine, Daniel. Vom Propheten Daniel lesen wir nichts, dass er verheiratet war. Und dann lesen wir von Hesekiel, der war verheiratet, aber der verlor auf tragische Weise seine Frau. Das war ein ganz schrecklicher Schlag für ihn. Und zwar an dem Tag, wo die Botschaft gekommen ist, Jerusalem ist gefallen. Da musste er erleben, was das für Gott war, indem er erlebte, wie seine geliebte Frau, die Freude seiner Augen, durch einen Schlag starb. Und dann lesen wir eben von Jesaja. Er war verheiratet und hatte eben ein Kind schon, Jeajashuv. Und die Frau war auch Prophetin. Nicht nur er. Ich nannte der Prophetin. Also Frau Jesaja war eine Prophetin. So wie die Prophetin Hulda, so wie die Prophetin Deborah. Also nochmals, ich nahte der Prophetin und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, gib ihm den Namen, es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Also für solche, die einen Namen suchen. Kapitel 8. Jetzt haben wir das schon zweimal gelesen, in Vers 1 und in Vers 3. Maher Shalal Chasbaz. Maher Shalal Chasbaz. So, also die beiden Brüder, Shea Yashuv, das ist hier, ist Shea Yashuv, hätte Jesaja sagen können, und das ist der Maher Shalal Chasbaz. Also beide Kinder sollten eine prophetische Botschaft mit ihren Namen weitergeben. Shea Yashuv, eine Botschaft der Gnade, die mal in der Zukunft, in der fernen Zukunft geschehen soll. Und Maher Shalal Chasbaz, eine Botschaft des Gerichts, aber in der unmittelbar bevorstehenden Zeit. Und dann wird weiter erklärt, denn ehe der Knabe zu rufen weiß, mein Vater, also Papi, und meine Mutter, Mami, wird man vor dem König von Assyrien hertragen, den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria. Also auch diese Geburt war unmittelbar vor den entscheidenden Ereignissen geschehen. Und da kommt man wissen, noch bevor das Alter kommt, wo dann eben nicht nur auf dem Wickeltisch sagt, sondern das heißt ja noch nichts, oder? Aber plötzlich kommt der entscheidende Moment zum ersten Mal. Papa. Ja gut, manchmal ist es die Mutter, die zuerst kommt und manchmal eben der Vater. Aber so geht das. Und das ist etwas ganz Entscheidendes in der Entwicklung eines Kindes. Und eben noch bevor das soweit sein soll, kommt die Katastrophe mit Assyrien. Wir gehen weiter, Vers 5. Und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden und sprach, darum, dass dieses Volk die Wasser von Siloa verachtet, die still fließen und Freude hat an Rezin und an dem Sohn Remalias. Darum, siehe, lässt der Herr über sie heraufkommen die Wasser des Stromes, die Mächtigen und Großen, den König von Assyrien. Also hier geht es um die 10 Stämme. Die haben Freude an Pekach, dem Sohn Remalias, nicht wahr? Und die hatten Freude an Rezin, ihrem verbündeten syrischen König. Und da wird gesagt, die verachten die Wasser von Siloa. Also die verachteten eben Jerusalem, die sagten, ja, werden wir jetzt erobern und dann ein syrisches Regime einrichten. Ja. Und eben, ich habe schon gesagt, dieser kananitische Kanal, der Siloa-Kanal, der war so still fließend. Heute kann man also durch diesen Tunnel zu Fuß gehen. Kein Wasser mehr drin. Ist gut für diejenigen, die eben nicht durch den Hiskia-Tunnel nass hindurchgehen wollen. Die können durch den kananitischen Tunnel als Alternative bei einer Israel-Reise. Ja gut, also hier wird gesagt, die verachten dieses still rieselnde Wasser, das dann eben so ins Kidron-Tal runterläuft und die Gärten dort bewässert. Ja, was ist das schon? Das ist so nichts Kraftvolles, nicht wahr? Dann sagt Gott, ja, also die dieses sanfte, segenbringende Wasser verachten, die werden etwas anderes kennenlernen. Ein Sturm. Das ist eine Anspielung auf den Euphrat, der Heimat, wo die Assyrer waren. Die werden kommen und werden alles überschwemmen und überfluten, werden eben das Gericht Gottes über die 10 Stämme bringen. Ich lese weiter. Und er wird über alle seine Betten steigen und über alle seine Ufer gehen. Und er wird in Juda eindringen, überschwemmen und überfluten. Ha, jetzt sehen wir, es geht sogar weiter. Nicht nur die 10 Stämme, sondern es wird sogar nach Juda gehen. Und das wissen wir aus der Zeit dann von Hiskia. Da kam ja Sanherib. Der hat ganz Judäa, eine Stadt nach der anderen erobert, bis er dann schließlich vor dem Tor Jerusalems war. Dann wollte er Jerusalem auch noch erobern. Und hat den wahren Gott verspottet, hat Hiskia verspottet, aber der gläubige König Hiskia, er hat zum Herrn gerufen, gebetet und dann hat Gott selber eingegriffen. In der Nacht wurden 185.000 Soldaten geschlagen und dann ging die ganze Armee von Sanherib, zog wieder ab. Das ist übrigens auch außerbiblisch davon berichtet, auf einer Inschrift, sogar in doppelter Ausführung, von Sanherib wird gesagt, er habe Hiskia wie einen Vogel eingeschlossen in Jerusalem. Und dann wird auch berichtet, welche Städte er in Judäa alle erobert hatte. Ja? Aber das Interessante ist, er sagt nichts von diesem Schlag Gottes. Aber das Komische ist, er sagt, ich habe die Stadt erobert und dann habe ich Hiskia in Jerusalem eingeschlossen. Ja, und jetzt? Ich möchte gerne wissen, wann hat er es erobert? Kein Wort davon. Die Niederlage wird, was so typisch ist in der alten Welt, die wird weggelassen, ausgeblendet. Es wird nur das gesagt, was ihnen Ehre bringen könnte. Aber wenn man weiß, wie man diese alten Texte lesen muss, worauf man achten muss, muss man sich fragen, eingeschlossen wie ein Vogel. Und jetzt? Das Nichtgesagte ist dann die Bestätigung vom biblischen Bericht. Die mussten nämlich abziehen und konnten Jerusalem nicht erobern. Aber eben der kam doch, wie es da steht, Vers 8, und er wird in Juda eindringen, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen und die Ausdehnung seiner Flügel wird die Breite des Landes füllen. Immanuel, Gott mit uns. Ja, also das Haus Davids, jetzt nach Ahas, sollte noch schwere Dinge erleben, jetzt in der Zeit von Hiskia, aber all dieses Schwere sollte nur die Sehnsucht wecken, dass einmal der Retter kommt. Der Geborene von einer Jungfrau. Gott mit uns. Immanuel. So schön, wie es dramatisch beschrieben wird, nicht wahr? Im Hebräischen ist das alles ein Gedicht. Und dann einfach so, Immanuel, Gott mit uns. Und jetzt gehe ich weiter zu Vers 9. Tobet ihr Völker und werdet zerschmettert. Und nehmt es zu Ohren, alle ihr Fernen der Erde. Gürtet euch und werdet zerschmettert. Gürtet euch und werdet zerschmettert. Beschließt einen Ratschlag und er soll vereitelt werden. Redet ein Wort und es soll nicht zustande kommen. Denn Gott ist mit uns. Wer spricht hier? Das ist der gläubige Überrest. Der sagt, tobt ihr Völker alle, macht Beschlüsse, aber wir wissen, dass Gott alles in der Hand hat. Und wir wissen, dass Gott mit uns ist, weil er den Messias geschickt hat. Und ihr könnt Dinge beschließen und Gott sagt, nein, es soll nicht zustande kommen. Und wenn wir heute sehen, wie Israel unter Druck kommt von allen Völkern der Welt und von der UNO, ja, diese Not will Gott benutzen, um dieses Volk zur Umkehr zu bringen. Dass sie den Immanuel erkennen. Und das wird dann eben geschehen nach der Entrückung der Gemeinde. Und die könnte jederzeit geschehen. Und dann wird der Überrest solche Worte sagen. Tobt ihr Völker. Da kann Amerika toben, da kann die EU toben, da kann Russland toben und die GUS und da kann die arabische Welt toben, wie sie wollen. Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist der einzige Trost. Wir haben noch eine Minute. Vers 11. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen, indem seine Hand stark auf mir war und er mich warnte, nicht auf dem Wege dieses Volkes zu wandeln. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und fürchtet nicht ihre Furcht und erschreckt nicht davor. Wir hatten gesehen, wie Gott Ahas die Furcht nehmen wollte, aber er hat nicht geglaubt. Im Lotaminu, Kilotaminu. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht bestehen. Aber diejenigen, die glauben, und da haben wir den Überrest, und Jesaja selber, der den Überrest darstellt zu seiner Zeit, ihnen wird Mut gemacht, ihr müsst nicht alles Verschwörung nennen, was da an Verschwörungstheorien herum sind, ja, sehr aktuell, auch für uns heute. Fürchtet nicht ihre Furcht, erschreckt nicht davor. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Wir müssen auf den Herrn schauen, und zwar den Gott, der alles in der Hand hat. Ich werde das gleich nach der Pause in einer halben Stunde erklären. Wir sind stehen geblieben in Jesaja 8, Vers 13. Man soll sich nicht fürchten vor Verschwörungen und vor Verschwörungstheorien. Erschreckt nicht davor. Vers 13, der Herr der Heerscharen, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Und er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Herr, hebräisch Yahweh, ist der Ewigseiende, der Unwandelbare. Der Heerscharen, Tzvaot, ist die Mehrzahl von Tzava, Armee. Also der Herr der Armeen. In der Bibel wird gesprochen über Israel als Armee, die Gott in seiner Hand hat. Und dann wird gesprochen über die Armeen, Tzvaot, aller Nationen. Gott hat auch die Armeen der ganzen Welt in seiner Hand. Und er leitet die Weltgeschichte letztlich nach seinem Plan. Aber der Ausdruck Heere wird auch benutzt für die Engelheere. Und so bedeutet der Herr der Heerscharen, der Herr, der alle Engelmächte und auch die gefallenen Engelmächte in seiner Hand hat und regiert. Und weiter werden viertens die Sterne des Weltalls auch als Heere bezeichnet. 1. Mose 2 am Anfang. Und das bedeutet, der Herr ist der Herrscher über alle Galaxien des ganzen Weltalls. Und so beinhaltet dieser Name, der Herr der Heerscharen, Unerhörtes. Also, vor ihm sollen wir Ehrfurcht haben, ihn sollen wir vor Augen haben und nicht das, was die Menschen so an Schrecken und an Ängsten in dieser Welt sehen. Wir müssen ihn vor Augen haben, im Bewusstsein, er hat alles in seiner Hand. Und Nationen können etwas beschließen, es wird nicht zustande kommen. Und nochmals 8, Vers 10 am Schluss, denn Gott ist mit uns, denn Immanuel. Übrigens, dieses Wort wird aufgenommen in 1. Petrus 3, Vers 15. Ich habe doch heute Morgen diese Stelle gelesen, seid jederzeit bereit, um Rechenschaft abzulegen gegenüber denen, die das von euch fordern. Aber gerade vorher heißt es, heiliget den Herrn in euren Herzen. Das ist eine Anspielung auf diese Stelle. Und da ist es wichtig, eben das zu bedenken, wenn wir anderen Menschen Rechenschaft ablegen und ihnen erklären, was wir glauben und warum wir das glauben, warum wir sicher sind, dass das die einzige Wahrheit ist, dass wir das tun aus einer inneren Haltung heraus, die eben aus der Gottesfurcht, der Ehrfurcht vor Gott herauskommt. Es ist nicht einfach so ein Geschäft, das man lernen kann. Man muss so zack, 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 Logikpunkt 1, 2, 3. Natürlich ist es nützlich, wenn man diese Dinge sich so aneignet, aber es geht darum, dass man eben aus einer inneren Ehrfurcht vor dem Herrn heraus das tut. Jetzt lesen wir weiter. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israel, zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Nun, hier wird der Herr Jesus vorgestellt als der Stein des Anstoßes. Das heißt, hier wird gesagt, wenn der Messias kommt, wird sein eigenes Volk sich an ihm stoßen und über diesen Anstoß zu Fall kommen. In 1. Petrus 2, ich habe das auf dem Blatt ja aufgeführt, bei Kapitel 2, 14. In 1. Petrus 2, Vers 8 wird diese Stelle direkt auf den Herrn Jesus bezogen und ebenso in Römer 8, 32 bis 33. Sehen wir aber etwas. Er wird zum Heiligtum sein. Also der Messias wird ein Tempel Gottes sein. Das erinnert uns ganz genau an Johannes 2, 19 bis 22, wo der Herr Jesus im Tempel zu Jerusalem sagt, brecht diesen Tempel ab Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Er sprach natürlich vom Körper, vom Tempel seines Körpers, erklärt uns Johannes. Aber die haben ihn dann missverstanden, haben gesagt, ja, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen, das geht doch nicht. Die haben nicht nachgefragt, aber der Herr hat sich so ausgedrückt, im Tempel, brech diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und da wird deutlich gemacht, der Herr Jesus ist Gottes Tempel und zwar so, dass der dreieine Gott in dem Menschen Jesus Christus hier auf Erden in ganz besonderer Weise gegenwärtig war. Das beinhaltet Immanuel, was wir jetzt schon 3-mal gefunden haben. Gott mit uns. Und in Kolosser 2 lesen wir, dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm wohnt. Das heißt, die Fülle der Gottheit, das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wohnt leibhaftig, das heißt in dem Menschen Jesus. Er wird zum Heiligtum sein. Das war klar vorausgesagt. Da war also alttestamentlich auch schon klar, der Tempel hat eine symbolische Bedeutung und weist hin auf den kommenden Erlöser. Und darum all die Opfer im Tempel. Denn der kommende Erlöser würde auch sein Leben als Opfer geben und so weiter. Aber jetzt ist noch etwas Erstaunliches. Wer ist eigentlich er? Er wird zum Heiligtum sein. Nun, das bezieht sich auf Vers 13. Jahwe, der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes. Hier wird klar gemacht, dass der Messias, der Stein des Anstoßes, er ist Jahwe Zwaot, der Ewige, ohne Anfang, ohne Ende. Das ist wieder eines der vielen Zeugnisse der Bibel und hier des Alten Testaments, dass der Messias Gott sein muss. Und das wird eben wieder deutlich im Zusammenhang mit der Jungfrauengeburt. Er musste von einer Frau geboren werden als Mensch, aber es war Gott, der Mensch geworden war. Und hier wird gesagt, Vers 14, er wird zum Fels des Strauchelns sein, den beiden Häusern Israel. Übrigens, es ist wichtig zu wissen, zur Zeit Jesu gab es nicht nur die Juden aus dem Stamm Juda und Benjamin im Land. Natürlich, es gab ja auch die Leviten, die aus dem Stamm Levi, das sind schon 3. Aber es gab eigentlich alle 12 Stämme. Und zwar deshalb, schon während der Zeit der Könige gab es immer Überläufer vom Nordreich zum Südreich, weil sie sahen, dass Gott mit ihnen war. Man lese 2. Chroniker 15, da wird von solchen gesprochen, die in den Süden gingen zur Zeit von König Asa. Und dann in der Zeit von Hiskia lesen wir, wie aus den verschiedenen Stämmen im Norden Leute in den Süden kamen. Und zwar so, dass schließlich aus allen 12 Stämmen Leute da waren. Darum war ja auch die Prophetin Hanna in Lukas 2, die im Tempel eben Gott diente mit Beten und Fasten. Diese Frau war aus dem Stamm Aser. Die war aus den 10 Stämmen. Und jetzt versteht man auch, warum der Apostel Paulus sagt vor Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Das heißt im Tempel. 12 Stämme? Ja, natürlich, die waren alle da. Und der Jakobusbrief ist ja geschrieben an, Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Und die konnten also damals noch ihre Geschlechtsregister nachweisen, aber im Jahr 70, als Jerusalem zerstört wurde, da verbrannten die Archive und in der Folge gab es dann eben eine Vermischung. Und darum kann im Normalfall ein Jude heute nicht mehr sagen, ja, ich bin genau aus diesem Stamm, weil im Prinzip ist unter denen, die sich Juden nennen, ist Blut aus allen 12 Stämmen vorhanden. Aber das erklärt, warum es hier heißt, den beiden Häusern Israel. Also der Messias sollte nicht nur ein Stein des Anstoßes sein für den Stamm Juda und Benjamin, für Juda, sondern alle 12 Stämme waren betroffen. zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Und jetzt kommt Vers 15, und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Das hat sich ja tragisch erfüllt im Jahr 70, genau im Monat der Kreuzigung Jesu. Kam die römische Armee, der Belagerungsring wurde geschlossen, definitiv. Und in 140 Tagen wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Josephus Flavius sagt, dass mehr als 1 Million Menschen ums Leben kamen. Unzählige wurden gekreuzigt rund um die Stadt. 97.000 kamen in die Kriegsgefangenschaft. Genau wie es hier steht. Viele werden straucheln, fallen, zerschmettert, verstrickt und gefangen werden. Und das ist nun ganz wichtig. Vers 14 und 15 zeigt wirklich, der Messias kommt, er wird verworfen werden. Und dann kommt die nationale Katastrophe über das jüdische Volk. Und dann Vers 16, binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz unter meinen Jüngern. Gott sagt damit, das Volk Israel kann die Bibel nicht mehr richtig verstehen. Denn dieses Buch wird für sie versiegelt und nur noch die Jünger des Messias unter ihnen können die Bibel richtig verstehen. Dieser Vers ist zu sehen im Zusammenhang mit Römer 11, Vers 25. Dieses Geheimnis sei euch nicht unbekannt, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist. Und das hat dazu geführt, dass unzählige in den vergangenen 2000 Jahren die Bibel studiert und gelesen haben und sie haben den Messias darin nicht erkannt. Eben, es sollte versiegelt werden, die Tora, unter meinen Jüngern. Und nur die Juden, die sich bekehrt hatten im Laufe der 2000 Jahren, die konnten die Bibel wirklich so richtig verstehen, dass auch Christus im Zentrum ist, von Altem und Neuem Testament. Ja, da wird also gesprochen eigentlich über einen Überrest aus dem Volk Israel, der eben die Bibel verstehen wird in der Zeit, wo der Messias verworfen ist. Jawohl, wir haben gehört von dem Überrest, der umkehren wird nach der Entrückung der Gemeinde, dieser Drittel aus Israel im Land. Aber Römer 9 bis 11 erklärt uns, gerade Römer 9, dass es auch in der jetzigen Zeit einen Überrest aus Israel gibt. Das sind all die bekehrten Juden, die in der heutigen Zeit zur Gemeinde gehören, zum Leib Christi. Und das sind diese, die hier gemeint sind mit binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz in oder unter meinen Jüngern. Vers 17. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Hause Jakob und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Wer spricht hier? Nun, der Heilige Geist selber erklärt uns das in Hebräer 2. Ich habe die Stelle hier angegeben, Hebräer 2, Vers 13. Das ist der Herr Jesus selbst, der sagt, ich will auf ihn vertrauen. Ich will auf den Herrn harren. Und dann, er sagt von den Gläubigen, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Das ist also der Herr Jesus, der sich mit allen Gläubigen aus Israel verbindet. Und natürlich aus dem Neuen Testament erfahren wir, Epheser 3, dass jetzt auch alle Gläubigen, Bekehrten aus den anderen Völkern, mit diesen Gläubigen aus Israel verbunden sind zu einem Leib. Ein Haus Gottes zusammenbilden. Und darum gehört hier die ganze Gemeinde dazu, wenn es heißt, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Und weiter, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Von dem Herrn der Heerscharen, der da wohnt auf dem Berge Zion. Zeichen und Wunder, man kann auch übersetzen, Warnung und Vorbild. Das heißt also, alle diese Gläubigen, die den Messias kennen, ihn lieben, ihm nachfolgen, die sind für das ungläubige Israel Warnung und Vorbild. Und das ist ja schon eindrücklich. Das haben ja viele Gläubige, die keine Juden sind, schon erlebt. Sie haben mit Juden gesprochen über den Messias, über das Alte Testament. Und dann, vielleicht nicht so ganz laut, sagen die, es ist ja unglaublich, wie ihr unsere Bibel kennt. Ihr kennt sie viel besser als wir. Das ist doch gewaltig. Nicht Juden, die das Alte Testament besser kennen und gründlicher kennen als viele Juden. Sogar solche, die viel Studium machen mit Talmud und Torah. Aber das Entscheidende gar nicht finden. Wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel. Das ist so schön, wenn man das erleben darf, wie ungläubige Juden überwältigt werden von solchen, die an den Herrn Jesus glauben und die Schrift wirklich gründlich kennen und ihnen erklären können, ihnen öffnen können. Aber das mal so schön erlebt. Im Flugzeug, da kam ein französischer Jude zu mir nach vorne und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist alles im Alten Testament schon vorausgesagt, die Zerstreuung des jüdischen Volkes, und habe ihm dann 5. Mose 28, Vers 64 vorgelesen. Da ging ich wieder da hinten zu einer Frau. Mais c'est incroyable, c'est tout écrit dans la Torah. Es ist unglaublich, es ist ja alles da aufgeschrieben, was mit uns geschehen sollte. Und da kam er wieder und wunderbar. War ganz überwältigt, was da in der Bibel drin ist. Ja, also hier steht von dem Überrest, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Vor dem Herrn der Heerscharen, der da wohnt auf dem Berg Zion. Vers 19. Und wenn sie zu euch sprechen werden, befraget die Totenbeschwörer und die Wahrsager, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es für die Lebenden die Toten befragen? Ja, das ist ja das Problem, wenn Menschen merken, irgendwie, ich verstehe die Bibel nicht. Sie ist verschlossen. Dann kann das eine Versuchung sein, dass man andere Offenbarungsquellen sucht. Zum Beispiel den Spiritismus. Und hier wird so schön gesagt, dann muss man, wenn man merkt, ich verstehe die Bibel nicht, Gott spricht nicht durch die Bibel zu mir, dann muss man nicht die Toten befragen für die Lebendigen. Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, dann muss man eben zu ihm umkehren. Und dann kann er das Wort Gottes aufschließen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 7 bis 12.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.